ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Schauspielerin, Kabarettistin und Autorin Christine Préan ist zu Gast. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Wolters.
Und die ganz offizielle Frage, wie geht's?
Smalltalk-Antwort oder ehrlich?
Smalltalk wäre was?
Smalltalk wäre danke, gut.
Hm? Und ehrlich?
Scheiße, richtig scheiße.
Okay, wir merken nichts mit Höflichkeitsfloskeln heute, warum es Christine Préan scheiße geht und wie es uns als Gesellschaft vielleicht geht. Das gehen wir an bis 12 in SWR1 Leute mit Christine Préan. Jason Donovan in SWR1 Baden-Württemberg und SWR1 Leute-Gast Christine Préan sagt, zack, schon sind die Erinnerungen da. Welche sind's?
Ich glaube, ich war 12 oder 13 und ich muss sofort ans Hartbergbad in Bonn denken. Freibadwetter. Und das auf dem Walkman drauf und mit 12 einfach, das hat mein Lebensgefühl getroffen.
So eine Schnulznummer.
Ja, ich traue mich nicht zu sagen, aber ich glaube, das darf man, mit 12 darf man so ein Lebensgefühl haben.
Absolut, das stimmt. Wir waren schon mal viel früher verabredet in SWR1, Leute. Ich habe extra nachgeguckt, es war der 14. Oktober vor 2 Jahren, da hätte es...
Gottes Willen.
Klappen sollen, hat nicht geklappt, aus gutem Grund. Was ist bei Ihnen alles, ich sag mal, mit Corona-Start passiert?
Oh Gott,
eine
ganze Menge.
Wir haben 2 Stunden Zeit.
Ha, das wird Ihre einzige Frage bleiben. Ne?
Genau, ich gehe jetzt raus.
Okay. Was ist passiert mit Corona? Naja, mir ist einmal das passiert, was allen passiert ist, ne? Also Lockdowns und was mich persönlich angeht, als selbstständige Künstlerin hat mich das natürlich auch mit voller Wucht getroffen. Also man konnte eben nicht mehr auftreten. Man überlegt dann, was man jetzt noch macht. Stattdessen einmal, um das zu ersetzen, was man eigentlich sehr gerne tut. Also den Job, den man liebt. Und zum anderen natürlich auch, um Geld zu verdienen. Das war das erste Problem. Und nahtlos anschließend kam eigentlich die Zeit, in der ich deswegen kaum auftreten konnte, weil ich selber an Post-Vac erkrankt bin, einen Impfschaden habe. Und ja, das sind eigentlich so die Dinge, mit denen ich beschäftigt bin seit Jahren. Das heißt, das Thema Corona ist für mich mitnichten vorbei.
Das klingt stark so. Zweimal geimpft, zweimal an Corona erkrankt, habe ich mir noch rausgeschrieben zu Ihrer Leidensgeschichte. Und danach eben eine lange Zeit dieser Ungewissheit, bis man dann halt bestätigt bekommt, dass man einen Impfschaden hat. War das die schlimmste Zeit eigentlich? So dass man vielleicht auch, ich habe es vorher in einem Vorgespräch vermutet, dass man so schon in die Ecke gestellt wird, so, ah ja gut, ganz sauber ist die ja jetzt auch nicht. Die denkt, die hat einen Impfschaden, die hat einfach nur Corona gehabt. Dass man nicht ernst genommen wird?
Also diese Zeit ist noch nicht vorbei. Das ist nicht so, dass ich darauf gewartet habe, dass mir das jemand bestätigt und dann werde ich endlich ernst genommen. Es ist so, dass ich zum Glück in der ganzen Zeit einen Arzt gefunden habe in Berlin, der sich der impfgeschädigten Thematik angenommen hat und der das auch, der tatsächlich bei seinen Patienten verglichen hat, Blutbilder verglichen hat, der tatsächlich selber Forschung betrieben hat sozusagen, weil die ja von anderer Seite nicht betrieben wurde. Und der hat mir das tatsächlich attestiert, weil der Werte bei mir genauso gefunden hat wie bei anderen Impfgeschädigten, die so anormal sind, so in einem anderen Bereich liegen, so weit zu niedrig sind zum Beispiel oder bei mir jetzt explizit ein absoluter Histaminüberschuss, so Auffälligkeiten, die sehr ähnlich sind wie bei anderen Impfgeschädigten und bei mir gibt es natürlich auch die zeitliche, den zeitlichen Zusammenhang, die ersten Symptome tauchten 9 Tage nach der ersten Impfung auf. Verschiedene Dinge, die darauf absolut hindeuten, dass ich das habe. Und der hat mir das attestiert. Das heißt aber mitnichten, dass das gesamtgesellschaftlich akzeptiert wird oder dass es auch nur im Kleinen akzeptiert wird. Also wenn ich jetzt, weiterhin dieser Arzt ist leider in Rente, wenn ich jetzt zu anderen Ärzten gehe oder mir versuche irgendwo Hilfe zu holen, bekomme ich die in der Regel nicht. Und ich werde auch nach wie vor... Das wird auch nicht ganz ernst genommen. Also ich habe das zwar schwarz auf weiß und trotzdem sagt man mir immer noch, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht auch, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ob das nicht vielleicht auch psychosomatische Ursachen haben könnte. Also dass das irgendwie vielleicht eher daher kommt. Und das habe ich jetzt schon so oft gehört und das haben alle Impfgeschädigten, mit denen ich im Austausch bin, die ich kenne, mir auch bestätigt, dass man eigentlich das ständig zu hören kriegt, dass diese, das ist meine Realität, das ist noch lang nicht da, dass man sagen kann, na endlich, ich kann jetzt aufatmen, jetzt wird's anerkannt.
Aber gerade das, das macht einen das nicht irgendwie auch so fertig und im Ansatz kaputt? Oder muss man da besonders stabil sein, dass man eben nicht denkt, ja, bin ich jetzt bescheuert oder sind's die anderen?
Natürlich, da muss man Strategien entwickeln. Meine Strategie ist der Humor und ich kann nur irgendwie einen satirischen Umgang mit der Sache finden, um nicht bekloppt zu werden, klar.
Ja, es wären es Leute mit der Kabarettistin Christine Préon. Und wir hatten schon am Anfang mit der Höflichkeitsform. Die Floskel wäre gewesen auf die Frage, wie geht's dir oder wie geht es Ihnen gut? Und da schreibt Gregor aus Leonberg, SWR1-Hörer, diese Wie-geht-es-dir-Kultur. Endlich spricht mal jemand aus, wenn es ihm, ihr körperlich oder psychisch nicht so gut geht. Das hat nämlich Christine Préon. Scheiße geht's. Warum? Was heißt das in Ihrem Alltag?
Oh, das heißt viel. Ich habe so eine Liste, die müsste ich jetzt eigentlich vorlesen, weil das, wenn ich das aus dem Gedächtnis rauskram, ist das immer schwer. Ich habe so eine ganze Liste von Symptomen, die haben sich auch im Laufe der Jahre auch verändert. Also bin mit dem Zeug ja jetzt seit 2,5 Jahren beschäftigt. Und das reicht von kardiologischen Symptomen über neurologische, also da sind Sachen dabei, die sind auch ganz amorph, die kann man gar nicht erklären. Das sind so seltsame Gefühle, also dass man das Gefühl hat, dass Strom durch den Körper läuft, also wie eine Unruhe, wie eine Fiebrigkeit irgendwie, so ein Krankgefühl und gleichzeitig eine totale Schwäche, also als könnte man sich... Man möchte sich hinlegen und gleichzeitig ist man aber wie unter Strom. Und dann gibt es so Sachen wie Muskelzuckungen, Missempfindungen, auch bei den Temperaturen. Es gibt Blutdruckschwankungen, es gibt Schüttelfrostmomente. Die können mich auch gerne mal auf der Bühne einfach ereilen, während ich spiele. Es gibt kardiologische Sachen, ne? Herzrasen, Herz, ganz starkes Herzklopfen, was gar nicht aufhört. Ein ganzer Katalog. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, das schlägt sich irgendwann auch mental nieder. Also man ist dann auch mit depressiven Verstimmungen, mit Schlafstörungen beschäftigt. Also der ganze Katalog.
Hätten Sie am liebsten abgesagt für heute hier?
Wenn ich die Wahl gehabt hätte, ja, aber ich bin ja Soldatentochter, ich ziehe das durch.
Gut, die Wahl wäre jetzt großspurig gesagt, wenn ich gesagt hätte, Sie hätten die Wahl gehabt, wenn die Sendung schon läuft. Natürlich hätte es uns ein paar Schwierigkeiten eingebracht, aber die Wahl hätten Sie natürlich gehabt.
Wen hätten Sie denn ganz schnell als Ersatz geholt?
Nee, dann hätten wir vielleicht eine Aufzeichnung senden müssen oder aber... dann hätten wir die 2 Stunden halt anders füllen müssen. Dann wäre es dann nicht Leute geworden. Aber wenn es einem scheiße geht.
Ja. Also das wäre gegangen.
Gehen Sie jetzt?
Ja, dann nein. Tschüss,
nein.
Oder?
Nein. Jetzt sind Sie hier. Sie haben gesagt, die Symptome sind nicht immer gleichbleibend. Sind einige verschwunden? Sind einige krasser geworden oder weniger deutlich spürbar? Was heißt das? Also dieses Stromgefühl durch die Hände sausen, ist das heftiger geworden, weniger deutlich?
Mal so. Das ist auch vor allem, es gibt keine Regel. Es gibt aber so ein paar Zusammenhänge, die schon immer zu sehen sind. Also Stress ist in der Regel ein Auslöser für meine Symptome. Stressvermeidung in der Regel, sage ich mal, führt dazu, dass ich eher weniger Symptome habe. Aber auch da gibt es Dinge, die sind nicht erklärbar. Dann denkt man macht doch schon alles. Dann meditiere ich, dann nehme ich 123 Nahrungsergänzungsmittel, mache eine Darmsanierung, Psychotherapie. Also man macht das ganze Programm und hat das Gefühl, ja, ich bin auf einem guten Weg. Und auf einmal kommt das aus dem Nichts. Und es legt einen wieder 3 Tage lang flach. Und das sind so Sachen, ich habe vor ein paar Tagen in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Tendenz ist, es wird so ganz, ganz langsam besser. Ich möchte das heute revidieren. Okay. Nein, ich habe das Gefühl nicht. Ich habe das Gefühl immer, wenn es mir ein paar Tage gut geht, dann denke ich, jetzt, jetzt bin ich über den Berg, jetzt habe ich es geschafft. Und dann kommt der Einbruch und ich denke wieder, das kannst du knicken, das wird dich begleiten, das wird einfach bleiben. Und es ist mal so, mal so.
Sie haben eben schon deutlich gemacht, dass es schwierig ist, bei dem Thema einen Mediziner des Vertrauens zu finden, dem man sich wirklich anvertraut und der einen auch versteht. Was sagen Ihnen denn Ihre Mediziner, Ihr Mediziner, Ihre Medizinerin? Wird es da mal eine Besserung geben über Jahre hinweg oder gibt es da gar nicht so eine Klarheit?
Also erstens habe ich keinen Mediziner und keine Medizinerin mehr. Ich habe das Schulmedizinische mal abgehakt nach 2 Jahren von Pontius zu Pilatus rennen. Da hat mir niemand helfen können. Das heißt, im Moment bin ich eigentlich in Eigenregie unterwegs. Ich tausche mich mit anderen Impfgeschädigten aus und wir helfen uns selber. Das bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, weil es tatsächlich keine Hilfe gibt. Damit möchte ich nicht sagen, dass es einzelne Menschen gibt, Ärzte, Therapeuten, die sich dieses Themas annehmen und die da auch hinschauen. Nur in der Breite gibt's das nicht. Also wenn ich Glück habe, kenne ich vielleicht jemanden, der mir da hilft. Und wenn ich Glück habe. Abgesehen davon gibt es das aber auch vor allem eher im Heilpraktikerbereich oder im privatärztlichen Bereich. Also sprich der Bereich, den man dann wieder zahlen muss. Das können sich vielleicht reiche Impfgeschädigte leisten, aber ich würde mal sagen, das Gros nicht. Und deshalb ist man da auf sich selber gestellt und da gibt es auch keine Prognose oder Diagnose. Es sagt auch keiner was dazu. Es möchte sich keiner mit diesem Thema beschäftigen und auch keiner eine Aussage tätigen. Da ist auch ganz viel Angst da, dass man eventuell was Falsches sagen könnte, dafür dann auch, weiß ich nicht, zur Rechenschaft gezogen wird. Ich weiß es nicht. Fakt ist, Impfgeschädigte sind allein und werden komplett allein gelassen.
Mit Corona und der eigenen Leidensgeschichte kann SWR1 Leutegast Christine Preau vor allen Dingen satirisch umgehen, haben Sie schon gesagt, in Ihrem aktuellen Buch Abwesenheitsnotiz, Untertitel Long-Covid-Short-Story. Hauptfigur dort ist Christine. Name ist purer Zufall, oder?
Natürlich, ist eine Romanfigur.
Hat nichts mit Ihnen zu tun. Und ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, als ich das Buch in den Händen hielt, okay, jetzt habe ich hier aber irgendwie so eine Rohfassung zugeschickt bekommen. Kritzeleien, wirklich in feinster Schönschrift am Rand, so ein E-Mail-Verkehr mit Schreibfehlern drin, dass Kritzine, glaube ich, irgendwie sowas auch auftauchte. Aber das ist halt dann alles ganz bewusst so diese, ich sag mal, künstlerische Form des Buchs. Ist Ihnen auch schon wichtig?
Ich vermute es, weil sonst hätte ich es nicht so gemacht.
Hätten ja Flüchtigkeitsfehler sein können.
Flüchtigkeitsfehler. Dann hätte hier jetzt heute meine Lektorin sitzen müssen, mit der Sie sich mal ganz lange unterhalten. Nein, das ist natürlich alles Absicht. Logisch, die Form ist super wichtig. Und ich mache ja auch nur das, was mir Spaß macht. Ich mache das Buch, was ich selber lesen möchte. Und wenn mir machen solche Sachen Spaß. Mir geht es nicht nur um den Inhalt. Mir macht auch das Spielen mit Form Spaß. Deshalb sind da auch so viele grafische Geschichten drin. Und deshalb spiele ich mit Metaebene und das sind Sachen, die bereiten mir teilweise auch ein diebisches Vergnügen. So mich selber hops zu nehmen, das Genre hops zu nehmen, mit all dem zu spielen.
Das ist ein Dialog zwischen der Autorin Christine und der Lektorin Gabi. Und da geht es dann halt darum, ein Buch entstehen zu lassen oder daran krachend zu scheitern. Wie viel Wahrheit liegt in dem Buch? Also wie viel Kampf war es, dieses Buch vielleicht so wie es auf dem Tisch liegt, das echte Buch durchzusetzen.
Diese ganze Lektorengeschichte, die hat gar nichts mit der Realität zu tun. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem Verlag. Ich bin verpflichtet, das zu sagen.
Ja, gut.
Nein, das war die, weil ich öfter gefragt werde, hatten Sie es schwer mit dem Buch, mit Ihrem Lektorat? Nein, dass die Lektorin hat für mich nichts mit realem Lektorat zu tun, was ich kenne, sondern die steht für mich für etwas. Das ist eine Figur hier, lasse ich 2 Figuren aufeinander krachen, die geprägt sind von dem, was die letzten Jahre passiert ist. die aber unterschiedlich geprägt sind, die unterschiedlich damit umgehen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben während der Corona-Zeit und auch dann anschließend Ukraine. Da spielt alles so mit rein. Was gesellschaftlich passiert ist die letzten 4 Jahre, was das mit Menschen macht, wollte ich am Beispiel von 2 Menschen, die sehr unterschiedlich sind, einfach zeigen, sinnlich erfahrbar machen. Und das ist jetzt zufällig eben die Lektorin. Das ist die Geschichte, die ich erzähle. Da will eine Künstlerin ein Buch schreiben und kommt in eine Auseinandersetzung mit der Lektorin. Und all das, was ich so interessant, erzählenswert fand, das erzähle ich an diesem Beispiel. Das hat mit dem konkreten Lektorat gar nichts zu tun.
Das freut mich sehr, weil sonst hätte ich gedacht, das war mit Sicherheit eine ziemlich schwierige Auseinandersetzung. aber das ist ja, einfach ist anders vom Stoff her, aber ich finde, dass es eine Gabe ist, das so zu präsentieren, dass ich als Leser, dass ich das schnell lesen kann. Und der Stoff ist wirklich nicht einfach, weil dann gibt's auch hier wieder durchgestrichene Passagen und die Lektorin sagt, ah, das können wir so nicht machen, das hier gibt's Schwurbelalarm. Und das finde ich relativ schwierig, aber sehr angenehm, also sehr unterhaltsam.
Darf ich kurz zurückfragen?
Bitte, ja.
Was meinen Sie mit, der Stoff ist schwierig? Meinen Sie, es ist schwierig, es zu lesen, also von der Form her, oder meinen Sie, es ist inhaltlich schwierig?
Inhaltlich, also die Form fand ich ziemlich knackig und rasant, aber der Inhalt an sich, sich mit Corona auseinanderzusetzen, mit dem Thema Impfschaden, ja, das ist ja zufällig natürlich eine Parallele zu dem, was Sie alles mitgemacht haben. Und das meine ich also der inhaltliche Stoff ist schwierig, aber er wird mir leicht transportiert und nicht, dass ich darüber hinweglese, sondern dass ich mich damit auseinandersetze und beschäftige. Ah, okay, habe ich nie drüber nachgedacht. Und genau darum, hoffe ich mal, soll es auch gehen.
Was ich möchte, ist einfach dass der Leser eine Reise mitmacht, 130 Seiten lang, einfach mal kurz mitmachen, wie das für einen Teil der Gesellschaft war, die letzten Jahre. Und damit meine ich jetzt nicht nur Impfgeschädigte, ich meine damit auch den Teil, der ausgegrenzt wurde oder sich ausgegrenzt gefühlt hat. Ich meine damit zum Beispiel auch Leute, die sich nicht haben impfen lassen oder nicht haben impfen lassen wollen. Ich meine Leute, die mit ihrer Meinung nicht gehört wurden oder auch ausgegrenzt wurden, weil sie anders gedacht haben, als es die gängige Meinung ist, als das, was von ihnen erwartet wurde. Diese Reise wollte ich dem Leser einmal schenken, querstrich zumuten, dass man das einfach nur einmal aus dem Blickwinkel einer, ja, Minderheit will ich gar nicht sagen. Es ist zwar eine Minderheit, aber doch eine sehr, sehr, sehr große und das sollte man doch einmal mitgemacht haben und gerne auf unterhaltsame Art und Weise.
Im Buch, was entstehen soll, im Buch von SWR1 Leutegast Christine Prion, Abwesenheit Notiz, da heißt es ganz bescheiden, das ist ein Ratgeber, eine Bibel, eine Kampfschrift, Anekdotensammlung, Bildband, ein Drama. Das ist ein Buch, was die Welt retten soll und man wird nie wieder ein anderes lesen müssen. Nicht schlecht, ne?
So praktisch.
Ja. Vergessen wir alle anderen Bücher, es gibt nur noch das eine. Was ziehen wir denn jetzt für eine Lehre daraus? Sie haben gerade schon gesagt, dass es Ihnen darum geht, für Akzeptanz zu werben und dass es bei dem Buch alleine nicht bleibt, sondern Sie gehen zusammen mit Felicia Binger, das ist eine, wie beschreibe ich das, angehende Schauspielerin hoffentlich immer noch, die allerdings auch genauso durch Corona, durch einen Impfschaden, ihre Karriere nie starten konnte. Ist das so korrekt formuliert?
So ist es.
Mit der gehen Sie zusammen auf die Bühne und werden dann aus dem Buch vorlesen, zum Beispiel im Oktober im Stuttgarter Renitenztheater in Berlin auch. Was erhoffen Sie sich?
Dem Ganzen eine Stimme geben, das halte ich im Moment für das Wichtigste. Das ist das, was ich machen kann. Denn das, was ich habe, ist ja nicht nur eine private Geschichte. Wenn es das wäre, würde ich darüber nicht öffentlich sprechen. Ich rede darüber, weil die ganze Sache eine politische Dimension hat, weil es ein Thema ist, über das viel zu wenig geredet wird, weil es viele Impfgeschädigte gibt, die können gar nicht darüber reden, die haben gar nicht mehr, die haben entweder nicht diese Plattform, die mir auch geboten wird, hin und wieder, und die können es körperlich nicht, die sind nicht mehr in der Lage, sich zu äußern und für ihre Rechte zu kämpfen. Das ist alles ein Skandal und es wird immer noch tabuisiert. Ich weiß, es tut sich einiges. Es ist nicht mehr so, mir wird nicht mehr mit so viel Unverständnis und Ablehnung begegnet, wenn ich sage, ich habe einen Impfschaden. Und trotzdem sagt man immer noch, und mit Mann meine ich eben die üblichen Verdächtigen, Deutscher Ethikrat Karl Lauterbach, der ganze Komplex aus Politik und Medien, der sozusagen das alles propagiert hat vor einigen Jahren, der sagt jetzt, ja, es gibt Impfschäden natürlich, ist auch ganz furchtbar und schwer und bedauerlich, aber das waren nur ganz wenige und das war alles richtig, so wie wir es gemacht haben. Es waren nur ein paar bedauerliche Einzelfälle. Und ich möchte wissen, auf welcher Basis diese Aussagen getroffen werden, auf welche Zahlen wird sich da berufen, die gibt es nicht. Und das, was ich nur feststelle, ist, es gibt eine unglaublich große Zahl von Leuten, die Probleme haben seit der Impfung. Viele führen das darauf gar nicht zurück. Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, einfach Unwohlsein, was seitdem ist. Vieles wird auch gar nicht gemeldet. Wie sollen da belastbare Zahlen sein? Es gibt keine Forschung, es gibt keine Zahlen.
Es gibt auch nicht mal eine klare Definition des Post-Vac-Syndroms.
Noch nicht mal eine klare Definition. Diese Krankheit soll es nicht geben und die wird weiter ganz, ganz klein gehalten.
Aber mit solchen Aussagen, diese Krankheit soll es nicht geben. Sie haben eben gesagt, dass Sie so ein bisschen Abstand genommen haben von der Schulmedizin. Damit schieben Sie sich natürlich oder liefern Sie eine Flanke, in eine Ecke geschoben zu werden mit Schwurblern, Querdenkern. Wir hatten letzte Woche mal telefoniert und habe gesagt, ich gucke mir gerne mal an, wie denn unsere Gäste in den Medien zuletzt aufgetaucht sind. Wenn ich mit ihrem Namen suche im Internet, werden einem ja Begriffe angegeben, die in Kombinationen anscheinend häufig gewählt werden. Da ist es bei Ihnen AfD. Das ist ja wahrscheinlich auch was Ihnen kein Hurra entlockt.
Das ist... eigentlich, wenn es nicht so ernst wäre, wäre es eigentlich ein Riesenwitz. Eigentlich müsste man mal die AfD fragen, ob die nicht schwer beleidigt sind, dass die ständig in Verbindung mit einer strammen Linken genannt werden. Was soll ich denn dazu sagen? Soweit sind wir halt und mir begegnet das ständig, aber das ist doch auch schon eine olle Kamelle, dass man mit dem, was man sagt, wenn man nicht das bedient, was gängige Meinung ist, was multimedial, was massenmedial verbreitet wird und was vor allem regierungskonform ist, wenn man diese Meinung nicht vertritt, wird man automatisch in diese Ecke geschoben. Und ich wollte eigentlich gleich einhaken, weil am Anfang, als Sie was gesagt haben, Sie haben gesagt, diese Äußerungen sind ja schwierig, da kommen Sie gleich in so eine Ecke. Warum? Warum? Was ist denn problematisch an dem, was ich gesagt habe? Wirklich, können wir uns bitte wieder differenziert mit den Inhalten beschäftigen, dessen, worüber wir auch mit Kritik, darf ich Kritik nicht äußern? Ich frage das ganz allgemein, ich frage das nicht nur Sie persönlich, ich frage das ganz allgemein. Darf ich Kritik, die bei mir von links kommt, nicht äußern, nur weil sie eventuell auch aus anderen Gründen, in anderen Zusammenhängen, von der rechten Ecke geäußert wird? Das ist eine ganz gefährliche Richtung, wie der Diskurs verunmöglicht wird. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist ganz vieles nicht mehr möglich und dann kommen wir in ganz gefährliche Bereiche. Und deshalb plädiere ich doch dafür, wieder dazu zu kommen, sich zuzuhören, differenziert hinzugucken und über die Inhalte sprechen und nicht triggermäßig auf bestimmte Begriffe. Die hat Andersdenkende gesagt, die hat Diffamierung gesagt. Ja, genau, da sind wir dann in dem Bereich, wo das, was ich mache als Kabarettistin, wahrscheinlich unter Delegitimierung des Staates fällt. Also, wow, was sind das denn für Kisten?
Sprechen wir gleich drüber. Nach 11, die Kabarettistin Christine Briand, die halt auch während der Corona-Zeit sich verabschiedet hat aus dem Team der ZDF-Heute-Show. Das auch aus guten Gründen. Über 10 Jahre war SWR1 Leutegast Christine Briand, die, ich sag mal, leicht aggressive Außenreporterin Birte Schneider im ZDF-Satire-Programm Heute-Show. Was war das für eine Zeit?
Schön. Ich habe das gern gemacht. Ich habe das ja, glaube ich, 11 Jahre gemacht und das hat mir meistens total viel Spaß gemacht.
Und wann war der Punkt, an dem sich irgendwas geändert hat, wo Sie gesagt haben, nee, passt nicht mehr?
Naja, ziemlich genau ab der ganzen Corona-Zeit. Also natürlich gibt es im Laufe der Jahre immer Dinge, mit denen man nicht einverstanden ist oder die man irgendwie anders sieht. Aber ich fand das immer möglich, das über ein Gespräch zu lösen oder so. Also ich habe dann gedacht, okay, wenn ich hinter der Szene stehe, die ich vertrete in der Sendung, das passt. Ich musste nicht mit der ganzen Sendung einverstanden sein. Bei Corona hat sich aber was dann ganz stark verschoben. Und zwar finde ich, dass da, wie übrigens in vielen Satire-Sendungen im Fernsehen, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der Heute-Show, da wurde eben etwas gestützt, was von Regierungsseite aus propagiert wurde. Und das waren Verhältnisse, unter denen viele gelitten haben. Es wurden Witze gemacht, die zum Beispiel was damit zu tun hatten, dass Leute sich nicht haben impfen lassen. Also auf Kosten von Nicht-Geimpften und auf Kosten von Leuten, die das nun mal anders gesehen haben, die einfach eine andere Meinung hatten als die gängige Meinung, die Regierungsmeinung. Und das ist etwas, ich weiß nicht, also die Seite der Herrschenden zu vertreten und nochmal wiederzugeben, was sowieso schon von Regierungsseite aus verbreitet wird, das sehe ich nicht als die Aufgabe der Satire. Und das war für mich dann der Grund, letztendlich auch zu gehen.
Das ist eine grundsätzliche Definitionsfrage dann, ne? Was ist Kabarett, was ist Satire?
Ich würde sagen, das ist die Definition von Kabarett und Satire, dass man nicht nach unten tritt. Das ist die Definition. Die Frage ist, ob man das beibehält oder verlässt.
Und Sie hatten in dem Zusammenhang eben nicht nur die Heute-Show kritisiert, sondern auch die Anstalt Jan Böhmermann und bekamen dann halt auch postwendend kein lautes Echo, aber es gab ein Echo, dass halt Kollegen sagten, kann ich nichts mehr anfangen mit dieser Kritik, weiß nicht, was gemeint ist. Wie setzt man sich damit auseinander? Gar nicht?
Nimmt man zur Kenntnis.
Hakt's ab?
Ja, was soll ich denn sonst machen?
Das sind, aber hat mal jemand angerufen, irgendwie nachgefragt?
Nein, natürlich nicht. Das sind Leute haben versucht, sich auch öffentlich irgendwie wie soll man sagen, so ein bisschen wieder in ein gutes Licht zu rücken oder was. Da sind auch verletzte Egos und was weiß ich. Das interessiert mich alles nicht. Mir geht's um, gerne gehe ich in eine Diskussion über Inhalte und dann können wir darüber auch meinetwegen streiten. Aber das hatte viel mit verletzten Egos zu tun.
Was darf denn, oder besser gesagt, was darf, sollte oder muss Kunst Ihrer Meinung nach? Dann sind wir bei dem größeren Begriff, nicht nur bei der Satire.
Na gut, die Satire, das haben wir ja schon. Ne? Genau. Da denke ich, das ist schon auch eine politische Aufgabe, dass man sich nicht auf die Seite der Herrschenden schlägt, sondern eher kritisiert, was von oben kommt. Kunst insgesamt kann ganz viel. Kunst kann Räume öffnen für Wahrheiten, die nichts mit Faktencheck zu tun haben. Da gibt es einfach mehr. Also man kann mit der Kunst kann man auf ganz anderen Ebenen nochmal über die Dinge reflektieren, nachdenken und vielleicht auch, das ist nicht immer alles so, das ist nicht so verifizierbar oder falsifizierbar, da kann man nicht sagen, das stimmt oder nicht, da geht es um Graubereiche, da geht es um Zwischentöne, Ambivalenzen, Doppelbödigkeiten, da schwingt ganz viel mit und das kann Kunst. Das finde ich das Tolle daran.
Und das Freisein im Kopf als Künstlerin ist extrem wichtig.
Natürlich. Das ist ja auch eigentlich das, was zu einer, auch das gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu. So habe ich das bis jetzt verstanden. Pluralismus, Meinungsfreiheit. Das sind aber Dinge, und damit natürlich auch die Freiheit der Kunst, das sind aber Dinge, die ganz schön auf den Hund gekommen sind in letzter Zeit. Und und auch das, wenn einem dann vorgeworfen wird, dass man mit solchen Äußerungen schon wieder in irgendeine Ecke kommt, wie albern. Ich möchte gerne von jemandem hören, der sagt, dass das nicht stimmt, was er dazu sagt, dass mit bestimmten Äußerungen man man konnte postwendend mit Konsequenzen rechnen. Also wenn man weiß das ganz genau, welche Sachen man sagen darf und welche nicht, welche gefährlich sind mittlerweile und welche nicht. Das ist Fakt. Das ist gelebte Realität seit einigen Jahren und da können alle Kollegen ein Lied von singen.
Kabarettistin Christine Prion hat schon deutlich gemacht in SWR1 Leute, worum es ihr geht. Akzeptanz für das Postvax-Syndrom, für Impfschäden. Und nicht nur, weil es ihre eigene Geschichte ist, sondern weil halt einfach damit schwierig, falsch umgegangen wird. Und sie möchten halt das Ganze sozusagen ins Licht rücken, weil es halt auch eine politische und gesellschaftliche Dimension hat. Welche Reaktionen fangen wir mal an mit Freunden, Bekannten, Verwandten, das ist wahrscheinlich noch so das einfachste Feld, bekommen Sie? Haben Sie sich da einige auch zurückgezogen oder stehen die ganz eng bei Ihnen?
Ganz unterschiedlich. Ich bekomme viel Zuspruch von Leuten, die natürlich zum einen selber betroffen sind, die aber auch ganz generell einfach Probleme hatten in den letzten Jahren mit dem, wie das gelaufen ist, die vielleicht die Dinge auch kritischer gesehen haben, die können damit viel anfangen. Was erstaunlich ist, ist, dass ich immer wieder von Leuten, die ein Problem mit dem Buch haben, das sind, da stelle ich eine Gemeinsamkeit fest. Das sind meistens Leute, die sich mit der Figur der Gabi identifizieren.
Der Lektorin?
Und, ja. Und die das Gefühl haben, ich habe die zu blöd dargestellt. Ich war da gemein. Ich habe die irgendwie, sie versuchen dann zu rechtfertigen, was man so als Gabi denkt oder wie man die Welt gesehen hat und so. Und
Gabi ist die durchstreicht, alles nur als Vorschlag natürlich, wie sie es dann immer formuliert, weil es halt gesellschaftlich aneckt, weil es für schlechte Verkaufszahlen sorgen könnte. So muss man es, glaube ich, formulieren, oder?
Und die auch sehr verteidigt, was sie, wie eben, warum von Regierungsseite so gehandelt wurde oder warum die Impfung ja eigentlich schon richtig ist und so. Und die Kritik, die ich dann manchmal zu hören kriege, ist eben, ja, das ist doch, hätte ich das nicht noch klarer gegenüberstellen können, also hätte ich die andere nicht auch ein bisschen besser aussehen lassen können. Und dass man das ernster nehmen kann, beide Seiten. Darum geht's gar nicht. Es geht nicht um Ausgewogenheit in meinem Buch. Überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht mein Anliegen, ausgewogen zu zeigen, wie zwei Seiten hier miteinander verhandeln. Nein. Es ging darum, der anderen Seite eine Stimme zu geben, die viel zu wenig gehört wurde, die an den Rand gedrängt wurde, die diffamiert und ausgegrenzt wurde. Die kriegen jetzt eine Stimme mit dem Buch. Da habe ich auch nicht die andere Seite blöd gemacht. Das Verrückte ist, diese Gabis, die sind ja nicht individuell blöd, die sind strukturell blöd. Das heißt, das ist eine Verblödung, die auf ganz großer Ebene stattgefunden hat. Und die war Standard. Die ist den Leuten, die impfgeschädigt sind, die sich nicht haben impfen lassen wollen, bla bla bla, die ist denen tausendmal über den Weg gelaufen. Mit der war man tausendmal konfrontiert, mit der Gabi. Und nichts anderes stelle ich dar.
Wer kauft das Buch dann? Also Menschen, die impfgeschädigt sind oder auch Gabis?
Ich weiß nicht, ob es so viele Gabis kaufen. Es wäre vielleicht schön, weil es ist ja auch der Versuch, in einen Dialog zu kommen oder ein Gespräch wieder möglich zu machen. Eigentlich ist das eine Corona-Aufarbeitung, was ich da mache. Und insofern wünsche ich mir, dass es auch die Gabis kaufen. Weil diese Pseudo-Aufarbeitung, die jetzt angeblich, also die so gefordert wird von Deutschem Ethikrat oder Karl Lauterbach, ist ja ein Witz. Ich möchte mal sehen, was da für eine Aufarbeitung stattfinden soll von dem Personal, was im Grunde mit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist die letzten Jahre. Wir brauchen ja eine echte Aufarbeitung. Wir brauchen ja wirklich ein Gespräch darüber, was hier stattgefunden hat die letzten Jahre. Weil die Dinge wiederholen sich doch. Was machen wir denn in der nächsten Katastrophe, die uns passiert? Und die wird kommen. Wie gehen wir damit um?
Da reagieren wir dann erst, wenn sie da ist.
Richtig, genau. Bitte jetzt nicht mehr drüber reden.
Jetzt haben wir das eine doch gerade erstmal abgehakt.
So,
aber jetzt gehen Sie mit dem Buch auf die Bühne.
Ja.
Stuttgart habe ich schon angesprochen. Sie haben das Datum parat.
18.10. im Renitenztheater. Testzentrum heißt der Abend.
Wie offen sind denn die Veranstaltungshäuser, wenn Sie mit dem Stoff anklopfen?
Überhaupt nicht offen. Warum sollten die Veranstalter anders damit umgehen als der Rest der Bevölkerung oder der Gesellschaft, sagen wir mal so? Nein, wir haben ganz, ganz wenige Termine bekommen bis jetzt dafür. Natürlich nicht mit der Begründung, dass das ein zu heißes Eisen ist, sondern mit der Begründung, dass das vielleicht auf einer Kleinkunstbühne ein bisschen schwierig sein könnte, weil es ja so eine Art Lesung und dann noch Diskussion, das würde da wahrscheinlich künstlerisch nicht so reinpassen, da kommt kein Publikum. Ich bin überzeugt, da kommen sehr viele Leute. Und ich denke, Kabarettbühnen bieten ja eigentlich Platz für etwas, was zum einen lustig ist oder sagen wir unterhaltsam und zum anderen und satirisch und zum anderen politisch. Nichts anderes wird unser Abend sein. Er wird politisch sein und er wird unterhaltsam sein.
SWR1 Leute weiter mit Christine Prions Ding, Englishman in New York, auch irgendwelche Erinnerungen?
Nein, finde ich einfach nur schön.
Gut. Was ist passiert bei Ihnen? Die Frage habe ich mir gestellt in der Vorbereitung. Berlin statt Stuttgart. Ich dachte, die Hauptstadt hätte schon genügend Menschen aus Schwaben zu Gast und jetzt auch noch Sie.
Ich bin aber keine Schwäbin.
Ich weiß, nein, aber Sie haben ja lange in Stuttgart gewohnt.
Ja, 16 Jahre.
Kommen aus Bonn, um das noch richtig, sozusagen einmal komplett zu machen.
Richtig. Aber ich bin eine Nomadin, ich bin überall gewesen. Ich komme eigentlich nicht wirklich irgendwo her. Und nach Berlin bin ich im Grunde auch wieder zurückgegangen. In Berlin war ich auch schon. Ich bin nach Berlin gegangen aus mehreren Gründen. Ich zum Beispiel wir wohnten in Stuttgart im Tal.
Mhm. Im Kessel.
Also nicht schöne Halbhöhe, ne? Mhm. Sondern Kessel.
Ja.
Ganz unten und ganz unten in einem Haus ganz oben. Unterm Dach. Und zwar da, wo es im Sommer am heißesten war. Direkt unterm Dachboden mit Sonneneinwirkung von allen Seiten und gegenüber auch noch so ein Altersheim, wo immer das Sonnenlicht noch reflektierte auf unsere.
Schön.
So. Also, wir haben da gebrutzelt. Und ich habe gedacht, schon vor ein paar Jahren, wenn jetzt so mit Klimawandel, wenn das die nächsten Jahre so weitergeht und noch schlimmer wird, das halte ich nicht aus. Also das halte ich gesundheitlich nicht aus. Und das war so ein Grund. Man könnte sagen, wir waren Klimaflüchtlinge, ja, und sind nach Berlin gegangen. Das hat sich tatsächlich total verbessert. Also tausendmal besser da, wo ich jetzt bin.
Und Sie wohnen auch eher im Grünen.
Wir wohnen außerhalb,
genau,
nicht im hippen Innenstadt, da kann man ja auch die Mieten überhaupt nicht zahlen. Ja. Wir haben ganz weit draußen wohnen wir und da ist auch die Miete tatsächlich noch deutlich kleiner, was für uns auch ein Grund war zu gehen, weil wir auch dachten so, wer weiß, wie ist das die nächsten Jahre und ich bin selbstständig, ich bin die Alleinverdienerin zu Hause. Wir brauchten was, wo wir sagen konnten, ein bisschen verlässlich vielleicht, was nicht ganz so teuer wird. Genau, es war nicht, wie manchmal angenommen wird, Stuttgart 21, was mich aus der Stadt geschlagen hat, obwohl das mit Sicherheit auch kein schlechter Grund gewesen wäre.
Das wäre meine Anschlussfrage gewesen, dass es vielleicht von Vorteil ist, dass der Bahnhof in Berlin schon fertig ist.
So ist es.
Ob sie das gereizt hat?
Nein, aber natürlich,
mein
das wäre natürlich
Bahnhof zu erleben.
Wär eine schöne Begründung, ne? Aber klar, also muss man jetzt wahrscheinlich nicht nochmal betonen, wie sinnlos dieses Projekt ist, oder? Aber man darf es eigentlich nicht oft, man darf es immer noch einmal mehr betonen, wie sinnlos das ist. Und man könnte ja auch jetzt noch damit aufhören.
Das stimmt. Dann würde zwar der ein oder andere Tunnel noch weniger Sinn machen vielleicht,
ja,
aber das ist wohl wahr. Genau, bei den Protesten gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21, da waren Sie aktiv und wurden Sie da nicht als Kabarettistin entdeckt, aber Sie wurden von der Heute-Show entdeckt, oder?
Ja, weil da wurden ja auch immer Videos gemacht von den Demos und die wurden ins Netz gestellt. Und so ein Video hat eine Redakteurin gesehen von der Heute-Show, wie auch immer das bei ihr gelandet ist, die hat das gesehen von der Demo, wo ich eine Rede gehalten habe. Und dann hat die gesagt, interessant, das ist eine Frau, die ist Kabarettistin, Schauspielerin und, also die hat sozusagen das Witzige und das Politische. Das, super, die laden wir ein und dann habe ich ein Casting gemacht. Natürlich musste ich dann trotzdem ganz normal mich da in diesem Casting bewähren, ja, um dann genommen zu werden. Die hat mich nicht vom Fleck weg engagiert. Aber tatsächlich ist es, die hat dieses Video gesehen und hat mich da entdeckt. sozusagen.
Und Sie haben sich da auch gerne auf der Bühne rund um Stuttgart 21 Protesten mit der damaligen baden-württembergischen Umweltministerin Tanja Gönner auseinandergesetzt und die parodiert, kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen.
Mhm. Haben Sie beide sich eigentlich mal getroffen?
Nein, um Gottes Willen. Nein, ich pflege nicht die Politiker, die ich aufs Korn nehme, zu treffen. Da würde
so mutig sind Sie nicht.
Wäre das Mut?
Nein, weiß ich nicht.
Das haben mir zu viele Leute gemacht in den Fernsehsatire-Sendungen. Das ist eine viel zu große Nähe an den Leuten ran, die man eigentlich sich sehr genau und mit kritischer Distanz angucken sollte.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit der Kabarettistin Christine Prion. SWR1-Hörer Andreas Glöckner hat geschrieben: Vielen Dank an Frau Prion. Sie spricht mir voll aus dem Herzen. Warum darf man Kritik nur dann äußern, wenn sie sich nicht gegen bestehende Klischees richtet? Auch ich rechne mich eher dem linken Spektrum zu, werde aber aufgrund meiner kritischen Äußerungen gerne nach rechts abgeschoben. Warum nur? Da dürfen Sie gerne drauf eingehen.
Ja. Soll ich jetzt gleich oder?
Hauen Sie raus.
Ich finde das ein Riesenproblem mit diesem ganzen Rechtsbrandmarken. Das nervt mich auch dermaßen. Das kommt auch nur aus der Ecke von Leuten. Also das wird ja gerne auch von dem Komplex von Politik und Medien auch betrieben. Das muss man sich mal überlegen. Alles, was sozusagen abweicht von der gängigen Meinung, schnell als rechts zu brandmarken, beinhaltet ja auch, dass man den wirklichen Rechtsextremismus komplett verharmlost. Das, was wirklich rechts ist, wird damit komplett aufgeweicht und verwischt. Das ist ein Problem. Und man muss sich nicht wundern, wenn der Unmut wächst und wenn kein Vertrauen mehr da ist von einem Großteil der Bevölkerung, wenn man so an den Rand getrieben wird mit solchen Aussagen. Damit trägt man dazu bei, das ist jetzt wieder das Absurde daran, damit trägt man dazu bei, dass die Rechten erstarken.
Weil also, man es verharmlost.
Ja, und weil man hier so diese Diskurse so aufweicht und weil man die Falschen sozusagen damit bezeichnet und kennzeichnet, damit wächst natürlich der Unmut und auch der Frust über diese Art wie soll man das nennen? Hier wird ja ein großer Teil der Leute auch nicht wahrgenommen. Die Politik macht nicht mehr, also da entspricht vieles nicht mehr dem, vieles wird nicht mehr abgebildet. Also der Pluralismus findet nicht mehr statt, die Meinungsvielfalt findet nicht mehr statt. Dann hat man das Gefühl, dass das hier nicht mehr einer gelebten Demokratie entspricht, dass der Anspruch zwischen wirklicher Demokratie und also der Demokratieanspruch und die gelebte Demokratie auseinandergehen. Und wenn das immer weiter auseinanderklafft, dann ist kein Wunder, dass die AfD Zulauf kriegt und dass das Rechte wieder sozusagen erstarkt.
Frau Prion, ich habe eine schlechte Nachricht. Wir haben einen Hörer verloren, Albrecht. Er hat geschrieben, das geht ihm zu sehr in die Esoterik-Geschwafelecke. Das kann ich nicht hören. Ich bin für heute raus. Schade. Fand sie in der Heute-Show immer super.
Okay, das tut mir sehr leid. Aber da würde ich jetzt wieder sagen, was denn? Was genau war esoterisch? Das würde mich jetzt interessieren. Was genau war esoterisch?
Uta hat geschrieben, guten Morgen, Frau Prion. Was für ein wichtiges Thema. Eine Freundin hat auch Post-WAC und auch ihr wurde sogar attestiert, dass alles psychosomatisch sei. Ich bin gespannt, wie das Thema weitergeht. Ich hoffe, dass sich in Bezug auf Post-WAC bald etwas ändert. Ja. Haben Sie diese Hoffnung auch?
Ja, die gebe ich nicht auf. Deshalb sitze ich hier und rede darüber.
Axel R. Winzing hat geschrieben, da habe ich ja Glück, dass ich statt geimpft Corona gehabt habe. Die Folgen werden ernster genommen.
Hat er recht.
Da hat er recht. Cornelia Lutz, liebes SWR1-Team, danke, dass Christine Prion frei über die andere Seite der Corona-Impfung erzählen kann. Wird ja sonst im Alltag nicht angesprochen. Auch wir bedanken uns dafür. Da komme ich aber gleich zu der großen Verabschiedung. Bravo, eine solche Diskussion, schreibt Manfred, habe ich mindestens 2 Jahre lang vermisst. Und kein Wunder, dass die AfD im Höhenflug ist, wenn jegliche Kritik an dem zuteil schwachsinnigen Entscheidungen des rot-grünen Bündnisses gleich Nazi ist. Mhm. Das geht geht in das, was Sie gerade gesagt haben. Guten Morgen, SWR1-Team, ganz großes Kino heute, super tolle Gästin, schreibt Max aus Sigmaringen, habe sie schon in der Heute-Show gern gesehen und lieben gelernt. 1000 Sternchen an Bewertung schickt er. Die kann man sich mal einpacken. Grauenhafte Sendung heute, das kommt von Lee Schumann. Hoffentlich bleiben solche Gäste die große Ausnahme.
Ich verspreche, ich komme nicht wieder.
Wie, ernsthaft? Wir haben jetzt so lange gewartet. Und herzlichen Dank für diese Worte. Es ist Zeit, dass diese Worte endlich einmal öffentlich ausgesprochen werden. Ich denke, dass dies viele Menschen denken und fühlen. Es muss wieder ein Diskurs möglich sein, ohne gleich in eine Ecke gestellt zu werden. An dem krankt es zurzeit sehr. Nicht nur beim Thema Corona. Das können Sie sich in Ihr Heftchen schreiben. Das geht auf Ihr Konto. Eine Karte für Frau Priant und Frau Binger im Oktober in Stuttgart habe ich schon. Das schreibt Karin.
Fein.
Und es gibt mit Sicherheit noch eine Karte, glaube ich auch. Würde sich Frau Priant in ähnlicher Situation nochmals impfen lassen, fragt Christian Frese aus der Schweiz.
Nein, natürlich nicht. Aber damals wusste ich ja nicht, wie lange die ganze Sache noch geht. Ich wusste nicht, wie lange ich eventuell nicht in der Lage bin zu arbeiten. Ich habe das nicht gemacht, um endlich wieder ins Café gehen zu gehen, sondern ich habe es gemacht, um arbeiten zu können. Ich hätte sonst nicht mehr auf Tour gehen können, nicht mehr in irgendwelchen Hotels. Ich wäre nicht mehr in Hotels aufgenommen worden. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, ey, wart ab, in anderthalb Jahren quatscht da keiner mehr drüber und du musst jetzt durch diese Durststrecke durch und dann ist okay. Dann hätte ich es nicht gemacht. Ich war immer schon kritisch der ganzen Sache gegenüber. Aber ich bin in eine existenzielle, in eine existenziell bedrohliche Situation für mich gekommen. Und unter diesem Druck habe ich es getan. Und das würde ich heute nicht mehr tun, nein.
Christine Priant, vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche alles Gute.
Danke.
Und ich sag mal auf bald.
Ja, tschüss, bis bald.
Das war SWR1 Leute mit Jens Wolters. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.